Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Ich sag dem Lars zum dritten Mal, dann fang halt an, aber ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Jetzt läuft die Aufnahme.
Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Na, lieber Morning. Falk.
Hello.
Du musst heute zeitig ins Bett gehen.
Was, warum?
Damit du morgen früh aufstehen kannst.
Warum?
Weil morgen ein besonderer Tag ist.
Warum?
warum?
Ja, warum?
Weil wir morgen ganz viele astronomische, nicht astrologische, spektakuläre Events haben.
Oh Gott, noch mehr zu tun. Der Michael kommt morgen zur Aufnahme. Was muss ich jetzt noch machen? Was ist morgen
noch? Ja, du könntest kurz vor Sonnenaufgang Richtung Osten gucken. Da würdest du bei klarem Himmel und guter Sicht 6 Planeten sehen. Die gehen da alle auf, kurz bevor die Sonne kommt. Das ist das Highlight am Morgen. Und da gibt es ja am Abend quasi noch so 19.15 Uhr rum die totale Sonnenfinsternis.
Wir reden vom Mittwoch jetzt.
Wir reden vom Mittwoch, genau.
Ja.
Genau, also sozusagen, wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr zu spät aufgestanden, weil ihr es nicht gehört habt.
Ja, um 19.15 Uhr haben wir eine fast totale Sonnenfinsternis.
Genau, heute am Mittwoch, am 12. August 2026, da geht es ungefähr los, 19.15 Uhr rum. So, das variiert natürlich ein bisschen, wo du bist. In Spanien, Mallorca und so ist es dann wirklich total irgendwann. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier so was 85-90% Bedeckung heute Abend. Also heute Abend in dem Sinne.
Wenn es jetzt ich bin ja planlos, ne? Aber kann ich das Tele reinhalten oder nicht so?
Raufil, also mit dem ND-Filter von dran, soll das
habe ich nicht
gehen. Dann wird es schwierig.
Was ist denn am Ende, also wenn die fast total ist?
Ja, du hast trotzdem noch relativ viel Licht, was durchkommt. Also wenn du dann beim Tele rangehst und das ranzoomst, dann hast du halt schon, du hast ja dieses fette, da würde ich nicht
machen. 50, 600.
Würde ich nicht machen.
Also ich habe das 95 mm Graufilter, der kostet ja mehr als die 7D Mark II, die da dran hängt.
Also ich habe irgendwo so einen 72 mm ND-Filter rumliegen. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert.
Wir haben
heute Abend mit dem 200er Tele. Das auf die 7D, dann wird es quasi dann ja auch ein bisschen länger. Aber angucken ist ja schon trotzdem cool. Also nimm dir die Sonnenbrille
mit,
guck, ob du irgendwo vielleicht so eine richtige sonnenfinsternde Sonnenbrille findest. Die gibt es wahrscheinlich irgendwo zu kaufen. Ich habe früher mal Rettungsdecke mehrfach übereinander gefaltet und habe die quasi damals in meiner, ich hatte so ein 200er Teleobjektiv. Das war so ein langes Rohr, das konntest du nochmal auseinanderschrauben in der Mitte. Und da hatte ich dann die Rettungsdecke dazwischen geschraubt in den Strahlengang und habe damit dann eine Sonnenfinsternis fotografiert. Das ging, aber das würde ich dir bei dem normalen Objektiv nicht empfehlen.
Vorne vor?
Nee, mitten rein. Du hattest das lange Rohr.
Rein, das kann ich ja nicht. Geht ja nicht. Das müsste ich ja vor den Sensor klemmen, dann, wenn ich das fest arretiere, ja, dann zerfetzt das da alles. Das will ich nicht. Aber.
Weiß ich nicht. Also da wäre ich vorsichtig, gerade was Tele angeht, dann lieber mit dem ND-Filter. Aber man kann auch so gucken. Und ich meine, es ist trotzdem spektakulär, wenn es einfach plötzlich mitten am Tag dunkel wird.
Ich möchte da kurz vorwarnen. Ne? Wir sind hier weder Sternzeit, auch wenn der Lars viel Plan davon hat, noch sind wir der Obertech-Podcast. Aber ich kann in dem Punkt wirklich warnen. Ich habe, meine damalige Freundin und ich, wir haben noch nie rausgefunden, wer jetzt am Ende den Todesstoß gegeben hat. Aber wir haben, jetzt lass mich überlegen, bei welcher Kamera. Ich glaube bei der 6D Mark II, glaube ich. 6D. However, in Klagenfurt am Wörthersee gesessen, in einem total schönen Park mit, ich glaube, blühender Kirsche. Aber also irgendwas wunderschönen blühenden Pflanzen. Und dann war nebenan so ein Kunstpavillon und dann konnte man da einen Chai Latte trinken, der damals noch nicht so breit verbreitet war wie heute. Total inspirierender Tag. Ich hatte eine Fotozeitung gefunden, liege auf der Wiese und wir haben mit dem 135-2.0, das war ja lange Jahre mein Lieblingsobjektiv, ja. Ne? Ich finde so geil, das Objektiv. Ich habe jetzt wieder eine alte 5D Mark II. Wenn einer ein 135-2 rumfliegen hat, meldet euch mal. Das ist einfach retromäßig. Egal. Das war ein Objektiv, was ich viel drauf hatte und wir haben dann so abwechselnd in diese Blumen fotografiert, aber im Gegenlicht. Mhm. Und es war wohl ein bisschen zu häufig so, dass wir in die pralle Sonne rein fotografiert haben und die Blüten quasi ein bisschen beiseite waren. Und irgendwann ging es nicht mehr und roch komisch. Mhm. Da war der komplette Spiegelkasten weggebrannt. und also weggeschmolzen. Und ich bin sehr glücklich, dass irgendwann unsere Augen das überlebt haben, weil Spiegelreflex, du gehst ja, also die Sonne trifft ja deine Augen, deine Netzhaut komplett. Ne? Und ob wir in diesen Momenten dann gerade weggeguckt haben, gezwinkert haben, keine Ahnung, uns ist nichts passiert. Aber was da für eine Power drauf ist durch die... durch den Sensor, der dazwischen ist, bei einer spiegellosen Kamera, merken wir es ja gar nicht mehr. Da knallt uns das Ding einfach in der Hand, dann brennt die uns einfach ab, mehr oder weniger. Genau. Und wenn du aber durch die Spiegelreflex guckst, ich meine, der Monitor, der EVF, der kann ja nur so hell werden, wie er hell werden kann. Der kann ja nicht so hell werden wie die Sonne. Aber spätestens bei einer Spiegelreflex ist es auch gefährlich für die Augen. Genau. Achtet ein bisschen drauf, mir war nicht klar, wie viel Power die Sonne hat. Und ich glaube, ich habe 500 Euro oder so, 400 irgendwas Euro für die Reparatur bezahlt. Das war ein bisschen bitter.
Nee, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Und
ich war froh, also der Techniker war froh, dass man den Spiegelkasten, also diese Mechanik, die da kaputt war, irgendwie noch rauspopeln konnte, weil die verschmolzen war. Das war schon heftig.
Ja, nee, passt da wirklich auf. Also nur ND-Filter, ansonsten lass das einfach bleiben. Und ein bisschen, also der Vorteil ist, dass sie schon sehr, sehr tief steht. Also da knallt es nicht mehr ganz so sehr, aber es ist trotzdem noch völlig ausreichend, um da was kaputt zu machen.
Genau. Ja, spannend.
Ja. Und wenn die Sonne dann weg ist, wir haben ja bei Sonnenfinsternis Neumond, das heißt, wir haben eine sehr dunkle Nacht ohne störendes Licht vom Mond und heute Nacht, Mittwoch, 12. August 2026. Da ist das Sternschnuppenmaximum der Perseiden. Also da kann es auch noch passieren, dass wir sozusagen dann bis zu 100 Sternschnuppen sehen können pro Stunde.
Ja, krass.
Natürlich in Gebieten, wo es halt nicht so viel Lichtverschmutzung gibt. Also das ist ein spannender Tag heute, der 12. Viele Planeten, Sonnenfinsternis und auch noch Perseidenmaximum. Von daher, genau, das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Muss ich morgen früh erstmal in der Aufnahme Michael erzählen, als der Wissende. Nee, das mache ich mit einem schönen Gruß von dir. Zumal die Sendung kommt jetzt Freitag oder so. Also
alles. Na, dann ist es schon durch.
Aber ja, danke immer für diesen Blick über den Tellerrand. Also gerade zum Thema Astro finde ich es immer wieder total schön, wenn du so mit Informationen kommst, die ich nicht auf dem Radar hatte. Hab ich tatsächlich nicht mitbekommen. Also manchmal geht es ja so über die Fotobubble rein. Die habe ich in der letzten Zeit nicht so viel gesehen, in den letzten 2, 3, 4 Tagen. Geil.
Ja, von daher spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten, alten Zeiten, wo ich das halt noch deutlich aktiver und inspirierender fand, da mich mit der Kamera irgendwo nachts auf die Wiese zu stellen. Inzwischen ist es dann doch ein bisschen bequemer und sagen, wir jetzt nochmal raus. Oh nee, ich sitze gerade so schön, das ist gerade gemütlich, ich bleib hier drin. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja auf dem Balkon ganz gut hin. Hier ist es nicht so hell, vielleicht können wir da nachts vielleicht nicht mal Sternschnuppen sehen. Die Lydie und ich setzen uns auf die Sitzgruppe und dann Füße hoch und Blick in den Himmel. Das wird bestimmt spannend. Genau. Ja, so viel zur Vorgeschichte.
Voll gut.
Oder zur Nachgeschichte des heutigen Tages. Je nachdem, wann ihr die Sendung hört, wenn ihr sie erst am Donnerstag, Freitag oder Sonntag hört, dann ist natürlich zu spät. Aber die Perseiden gibt es jedes Jahr um den 12. August. Da könnt ihr euch das für nächstes Jahr schon mal merken.
Du bist übrigens wieder in der Dose, lieber Lars, by the way.
Ja, ich habe das gerade an deinem Blick mitbekommen.
Ich habe dann immer Sorge, dass ich auch in der Dose bin, dann tippe ich auf mein Mikrofon rum, gucke, ob bei mir der Pegel ausschlägt und dann sage ich dem Lars Bescheid.
Jetzt hast du mich.
Yeah.
Ja,
jetzt höre ich ihn, wie ihr ihn hört.
Genau. Nee, aber die gute, ansonsten Neues, wir sind gerade in der Hort-Eingewöhnung, also quasi in der Vorstufe zur Einschulung mit dem Kurzen, das macht ihm sehr viel Spaß.
Ach, ich dachte, das wäre jetzt schon die...
Nee, die erzähl's mir. Einschulung ist am Samstag, am 15. August und vorher hat er halt schon 2 Wochen lang quasi Schulhort.
Ach, das nennt ihr Hort. Okay, cool.
Ferienbetreuung und dann ab 17. geht's dann los.
Jetzt habe ich es verstanden. Ja, Lars hat es mir in der Vorschau, in der Pre-Show, habe ich neulich gehört, sagt man heute, die keiner zugehört hat, hat er mir das natürlich schon erzählt, aber ich habe das, glaube ich, verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Ach, krass. Okay.
Ja. Nee, die machen jetzt so ein bisschen Spaß im Glas irgendwie und Samstag ist die Einschulung dann und ab Montag geht es dann auch wieder mit Spaß im Glas weiter, weil die dann 2 Wochen lang auf dem Bauernhof sind, damit die Schule sich kennenlernt untereinander, die Kinder. Und dann ist nochmal Ende August ein großes Sommerfest und dann beginnt der Unterricht.
Was ist das für eine unglaublich gute Idee, wenn ich an meinen ersten Schultag denke. Gut, lieben Gruß an Markus, er hat mich auf den Oberarm gehauen und ich habe ihm mein Leberwurstbrot unter die Brille geschoben, aber offen. Aber wir sind seitdem eng befreundet, also warum auch immer. Das ist ja nicht der beste Start gewesen. Aber ansonsten war diese Einschulung und dieser ganze Start so viel von Zwang und Problematik beschrieben irgendwie. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin ja nun auch schon fast 30. Und wenn ich das jetzt höre, stell dir vor, du hast so dieses, wir nehmen uns irgendein Regal aus dem Schrank, was von irgend so einem Sommer erzählt. Also Sommer ist ja immer, ne, der Sommer meines Lebens, das ist ja so der Roman, wir denken unsere Sommerferien zurück und so. Und dann startest du mit so einem Sommercamp, wo du die Leute auf so eine intime Art und Weise kennenlernst, das ja auch damals schon magisch war, um dann in die Schule zu starten. Was eine geile Idee.
Ja, ja.
Hammer.
Ich meine, da sind nur 60 Schüler an der Schule, von daher ist das relativ überschaubar. Und die machen altersübergreifenden Unterricht. Also du sitzt dann halt auch mit der zweiten Klasse zusammen in einem Raum oder mit der dritten in bestimmten oder mit der vierten in bestimmten zu bestimmten Themen. Und da ist es schon wichtig, dass man halt auch sich untereinander kennt und da irgendwie auch vertraut und sich da irgendwie nicht die Viertklässler, die ärgern die Erstklässler, weil sie die Großen sind und es können und so. Und das wird dann da nicht stattfinden. Also von daher finde ich das Konzept ziemlich, ziemlich genial.
Voll geil.
Und
mag ich auch, ja.
Ja, bin mal gespannt, was dann die Kinder so anziehen, wenn sie dann so in die Schule gehen, ob das auch eine 501 ist
oder nein. Lars möchte krampfhaft ins Thema rutschen. Ja, mega, halt uns mal auf dem Laufenden, mag ich sehr.
Das mache ich. Ist ja auch spannend für uns, so, also diese ganze Umstellung und so. Und jetzt haben wir halt ein großes Schulkind in der Familie. Das ist schon cool.
Das freut mich sehr, sehr gut.
Genau, ja, aber auf die 501 kam ich, weil du ja in der letzten Sendung, in der 500. von deiner, da haben wir uns so über Zahlen und so ein bisschen unterhalten und da hast du ja gesagt, dass eigentlich die 501 so ein bisschen eine Lieblingszahl war, weil damals die Levis 501 deine Lieblingshose gewesen ist. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, so diese Marke 501, die da irgendwie, weiß nicht, seit 60 Jahren, glaube ich, gibt es diese Hosen. Nee, Quatsch, über 150 Jahre gibt es die wurde 1873 erfunden.
Ich kann das checken gerade, warte, ich mache einen Faktencheck hinten rum.
Ja. 1873 wurde die erfunden von Jacob Davis und Levi Strauss, die beiden haben das erfunden. Und ich habe gelesen, dass diese Hose quasi, die ist ja über 150 Jahre alt und die ist im Kern immer noch dieselbe Hose wie vor 150 Jahren. Die wurde quasi nicht großartig verändert und das Spannende daran ist, dass die Hose quasi ungewaschen verkauft wird.
Wie meinst du das?
Jede Hose, jede Verkauf, also wenn du heute in den Laden gehst und dir irgendeine Jeans kaufst, dann haben die immer irgendwelche Abnutzungserscheinungen. Hier ist irgendwo was eingerissen, da ist irgendwie was ausgeblichen und so. Und die 501, die sehen alle gleich aus, wenn die verkauft werden. Und durch das Tragen kriegen die halt ihre markanten Abschürfungen an den Knien und an den Oberschenkeln und an den Kniekehlen und sowas. Und das fand ich irgendwie spannend.
Ich weiß nicht, ob das bis heute so ist, wenn ich mir gucke. Ich habe gerade parallel mal ein großes internationales Warenhaus aufgemacht. Und es sind einige, die schon so ein bisschen stonewashed zu sein scheinen.
Das ist dann
die
das
auch
ist dann
Original 501 heißen.
Ja, so. Okay.
Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt natürlich diese. Die wollte ich nie haben übrigens. es gibt diese dunkelblaue, die aussieht wie neu, neu, neu. Wie so die 80er-Jahre-Hose, die du hattest, wenn du gesagt hast, ich möchte keine peinlichen Korthosen mehr tragen. Dann hast du die bekommen, es war genauso schlimm. Ja, aber ich weiß voll, was du meinst. Ich finde Gedanken auch super geil. Ja. Ich habe mich in der Jugend, junge Erwachsenenzeit aber so ein bisschen abwandeln wollen. Ich sehe gerade, dass das schwierig werden könnte. Hier habe ich eine gefunden. Doch, gibt's wohl noch. Ich hatte dann, das war mir sehr, sehr wichtig, die betongraue 501 und es gab eine grüne und keine Ahnung. Also ich habe mich weggedreht von diesem Blue Jeans-Ding, obwohl ich Blue Jeans total geliebt habe. Aber die 501 musste bei mir immer eine farbige sein. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt bei Lee Jeans ja auch so eine ähnliche Geschichte. Ich glaube, die Replays sind auch relativ lange am Start. Schätze ich total. Also alte Jeans, wenn wir das mal so drehen wollen, du willst wahrscheinlich die Zahl, ne? Also ich hoffe, ich mache dir nichts kaputt, weil ich weiß gar nicht genau, wo der Lars hin will. Der hat mir zwar so eine Skizze geschickt und hat mir irgendwas von meiner Hose erzählt, aber bin gespannt, wo diese Sendung hingeht. Aber wenn wir kurz bei Hosen sind, ich mag das sehr, dass die Jeans an sich so ein total multi, so ein universelles Ding ist. Also ich kann jetzt zerfetzte Jeans mit einem Bandshirt anziehen, ich kann sie einfach Uniqlo-mäßig mit ohne Logos anziehen, ich kann einen Sakko dazu anziehen, ich kann mit einer Blue Jeans inzwischen wirklich viel machen und selbst beim spießigsten Anlass, also allenfalls drücke ich aus, ein bisschen lockerer zu sein, gut, wenn Jackett, wenn Wrack gefordert wäre oder wie heißt es, dann ist natürlich schwierig, aber alles bis zum Anzug. Bist du mit deinem Blue Jeans kein Assi, sondern wenn du dazu schöne Lederschuhe anhast, machst du es stilvoll, hast aus ähnlichem Leder einen Gürtel dabei und so, kannst du das Ding einfach überall tragen. Und ja, welches Kleidungsstück hält länger als der Jeans? Das, also eine gute Jeans. Ne? Das, also es ist immer die Frage, was für eine Jeans, aber ganz, ganz spannendes Kleidungsstück, was ja inzwischen Generationen durchgetragen wurde. Und auch die Schnitte finde ich ultra spannend. Also ich habe kürzlich noch mit Michael witzigerweise und nachher mit Farina über die Schnitte bei den Frauen gesprochen. Wir sind ja inzwischen bei High Waist. Ja, ja. High Waist ist ja eine Zeit lang so hoch gegangen, dass ich kurz überlegt habe, dass das vielleicht auch irgendwie unter den Achseln heißen könnte. Dann war es aber wieder normales High Waist. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist Reden eines alten Mannes über neue Mode. Was ich jetzt voll spannend finde, jetzt begegnen mir die Jugendlichen wieder und die haben wieder die Hüfthosen. Wie sie so in meinen 2000ern, in meiner Partyzeit. In der Geburtsstunde der Foto-Community hatten wir Hüft, also wir nicht, die Mädels hatten Hüfthosen an. Und bei den Männern bleibt es irgendwie ähnlich. Das finde ich spannend. Die Blue Jeans bei den Männern verändert sich so gut wie nicht. Also redet mir rein, wenn das nicht stimmt, aber vielleicht sind wir auch alle irgendwie total modelos oder so, aber irgendwie hat sich da nicht so viel getan.
Ja. Na, man bleibt ja irgendwie auch bei dem, was man irgendwie kennt und liebt und was bequem ist und dann ist halt schwierig dann so mit der Änderung. Was ich bei dieser Jeans spannend fand, ich habe auch mal so gelesen, die 501, was ist das eigentlich und so, weil du das so erwähnt hast. Und da fand ich halt spannend, dass sie halt original quasi wirklich ungewaschen aus der Fabrik kam. Das heißt, jeder Mensch hat die gleiche Hose bekommen. Und so diesen getragenen Look, also wie sie sich dann quasi durch das Tragen verändert, das war bei jedem Menschen unterschiedlich, je nachdem wie er sich bewegt hat. Also wenn hast du viel gekniet, waren die Knie halt abgewetzt. Und hinten in den Kniekehlen hast du halt diese kleinen, wie nennt man das so? So kleinen Muster, so Knicke und sowas, die dann so individuell waren. Und da konntest du dann quasi nach 5 Jahren tragen, hast du alle Hosen nebeneinander gelegt und jede war anders. Jeder war individuell, jeder war sehr, sehr quasi auf ihren Besitzer geprägt, sage ich jetzt mal so. Du hast halt genau gesehen, wie der sich bewegt oder was er da für Verrenkung macht im Sitzen, im Stehen, im Liegen, wie auch immer.
Und das weil sie auch so lange getragen wurde, ne?
Sie auch so lange getragen wurde, also weil sie ja auch bequem ist und weil sie irgendwie sehr praktisch ist und so. Und das fand ich jetzt, also jetzt vom Fotografischen her mag das, glaube ich, spannend sein, wenn du die Hosen nebeneinander legst und dann irgendwelche Stills machst und irgendwelche Produktfotos. Aber das mal auf die Fotografie übertragen, jetzt wieder zum Thema zurückzukommen.
Stimmt, ja.
passiert dieses sich an was gewöhnen und das immer wieder benutzen und das quasi sich in, also hier hat sich ja die Jeans quasi den Menschen angepasst, aber es passiert ja auch ganz oft, dass jemand nimm eine Kamera, ja, dann benutzt du die immer wieder, weil sie irgendwie gut in der Hand liegt und weil irgendwie alles richtig gut funktioniert und so, du kommst damit klar. Und dann schleifen sich ja auch so bestimmte Muster ein. Das sind jetzt keine Knicke in den Kniekehlen und keine abgewetzten Knie, aber du benutzt ja die Kamera auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja, Blende, Belichtungszeit, ISO, du hast da deinen eingeschliffenen Weg quasi mit so einer Kamera zu arbeiten. Ja, und irgendwann benutzt du die Kamera blind. Ja, du hast sie in der Hand und du denkst nicht mehr drüber nach, was du machst. Du machst es einfach. Ja, und du hast für bestimmte Situationen, für bestimmte Motive, für bestimmte Perspektiven oder was hast du so im Hinterkopf so eingebaute Muster, die rufst du ab und dann benutzt du die Kamera einfach und denkst nicht mehr drüber nach. So und das fand ich halt spannend, dass du quasi dann so an diesem, also mit diesem Gerät irgendwie verwachsen bist und verwurzelt bist und so wie du halt eine 501 wahrscheinlich dann irgendwie immer trägst, weil sie bequem ist und weil sie das macht, was sie soll, nimmst du die Kamera und fotografierst halt auch deine Sachen, die du so fotografierst, einfach mit diesem Gerät. So, also da ist man halt sehr, sehr miteinander verwachsen, finde ich. Und das fand ich irgendwie spannend, dass es da so eine Analogie gibt.
Und es ist nicht nur, weil es so gut funktioniert. Ich glaube, dass die Bindung viel tiefer geht. Und ich sage bewusst Bindung so, ne? Du hast völlig recht und es ist total spannend, dass das dann so in die Fotografie umschiebbar ist, aber und überhaupt in die Technik, ne? Jetzt haben wir hier relativ neue Mikrofone. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch einen Podcast macht. Der hat dieses SM7B, ist ja eigentlich nur eine Neuauflage von dem wir alle reden. Also ich habe das SM7B, du hast das Rode. Und da reden ja alle immer von Nirvana, nee, nicht von Nirvana, von Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, lalala. Die hatten aber fast alle die Vorgängerversion. Jetzt inzwischen, Cowlitz Hills, keine Ahnung, haben sie das alle auch im Podcast, diese Shure-Mikrofone. Aber wer so ein altes noch hat, muss sich technisch ein bisschen mehr kümmern, um das irgendwie in so einen Podcast reinzukriegen. Aber der gibt es auch nicht mehr ab. Und wir hatten lange Jahre in der Fotografie, ist es ein Problem, die Situation, dass wir sehr häufig uns gedrängt fühlten, selbst wenn wir nicht wollten, neue Kameras zu kaufen, fühlten uns so ein bisschen raus, wenn die Kamera zu alt wurde. Kann mich ja nicht wenige Foren oder auch unter Bilddiskussionen erinnern, wo dann so, ja, aber krass, hast du die Kamera noch, reicht dir das noch und so. Und das ist im Zuge dieser schnellen technischen Entwicklung wahrscheinlich auch eine relativ normale Entwicklung gewesen, die aber schon viele Jahre nicht mehr nötig ist. Ne? Also du hast gerade erwähnt, du hast die 7, welche 7D hast du? War mir gar nicht mehr klar, dass du auch eine 7D hast.
Wir haben irgendwann mal 7er hier rumliegen, die erste.
Ja, ich habe die Mark II jetzt gekauft, gebraucht für 150 Euro. So muss man überlegen, ne? Das Ding hat 2000 Euro gekostet. Das ist der Nachfolger. Aber am Ende ist es ja ähnlich. Und ich habe die 5D Mark II ja auch für 150 Euro gekauft. Das waren Kameras, die haben mehrere tausend Euro gekostet. Die waren so. Und es ist aber so, das hätte ich die bis heute behalten, wäre mir nichts abhanden gekommen. Ich habe mit der 5D Mark II bin ich durch die Gegend gelaufen und habe mich wirklich gewundert. Eigentlich wollte ich einen 50-1.4 haben. Ich war jetzt irgendwie geizig, weil ich benutze die nur für ein paar Bilder auf der Arbeit. Dafür reicht das. Ich habe mir jetzt das 50-1.8 gekauft, dafür gebraucht auch. Aber wenn du mit dem Ding Fotos machst, die sind immer noch brillantestens. Das heißt, von 2008 oder so kam die 5D Mark II raus, glaube ich.
Das könnte sein. Ich glaube, 6 hatten wir die erste oder 5.
Die 5, genau, 5D war. Die früher noch, glaube ich sogar, oder?
Also ich hatte die erste 5er, hatten wir 2006.
Ja, genau, aber da gab es die schon, meine ich. Naja. Also da gab es die schon 2-3 Jahre. However, und wenn sie von 2009 oder 2010 wäre, ich meine 2008 im Kopf zu haben, dann haben wir jetzt 2026 und die Kamera macht's. Und ob du eine alte Jeans hast, eine 5D Mark II hast, die eine 500.000 gelaufen hat. Ich hatte ja jetzt die Leica M10, bevor ich auf die analoge M4P gerutscht bin. Die war auch von 2017 an 2026. Und du hast es dem Ding nicht angemerkt. Und ich verstehe voll diesen, also wenn das einer deiner 501-Gedanken war, diese Sachen behalten. So, ne? Mein Vater hat sich irgendwann mal, weil irgendwie das Geld gerade gereicht hat, 1986, einen neuen Audi gekauft. Walter Röhrl, Quattro, Turbo, irgendwas, so. Da waren wir erstmal die Helden der Straße mit, aber der hat den auch gefahren, bis er gestorben ist, 2001. Und ich habe ihn dann nochmal 2-3 Jahre weiter gefahren. Nicht nur, weil es halt gut war. Ich meine, diese Audis, die gehen ja irgendwie nie kaputt. Ne? Wahrscheinlich wird der heute noch fahren. Wenn ich nicht Angst vor einem tollen neuen Katalysator gehabt hätte, der zu teuer war, wäre es vielleicht heute noch mein Auto. Und da geht es ja mehr um so eine Bindung, die sich aufbaut, wenn die Dinge funktionieren und man sich mit ihnen verbunden und vertraut hat. Das ist, glaube ich, so das, ne? Dieses. Man kann nicht nur für Werbung machen, sich auch in der Fotografie zu trauen, entweder bei seinen Dingen zu bleiben, wenn man sie wirklich mag. Ich habe oft anders gesprochen, ich weiß, ne? So die Gedanken verändern sich. Oder sich auch zurückzuentsinnen. Also jetzt, wo ich im Prinzip einen ziemlich analogen Fokus habe und sage, okay, und das hier ist mein Smartphone, halte ich gerade dem Lars in die Kamera, ist irgendwie so mein Gedanke zur Digitalfotografie. Ist es trotzdem retro und schön, wenn ich die 5D Mark II mal mit in die Firma nehme, um da ein paar Bilder von den Kolleginnen und Kollegen zu machen. Ist es total schön, wenn ich mit der 7D Mark II mit den Tieren rausgehe. Das mache ich analog nicht. Also keine Ahnung, ein paar Vögel fotografiere oder so. Kann ich nur ermutigen, sich zu trauen, sich lange zu binden.
So. Aber lange binden, also es war nicht ganz so mein Gedanke, den du gerade
dann schieb mich in die richtige Ecke.
Nee, was heißt richtige Ecke? Also ich hab dann so überlegt, was passiert denn, und habe auch ein bisschen gelesen, so mit diesem, das ist meine Lieblingskamera, das ist mein Lieblingsobjektiv, und dann benutzt du das ja ganz oft und dann hast du ja quasi schon, hast du dich so an diesen Look und an diese Art und Weise zu fotografieren gewöhnt, dass es halt schwer wird, da wieder rauszukommen. Ich habe das jetzt gemerkt.
Okay.
Ich fotografiere jetzt seit 2 Jahren ungefähr mit der Fuji. 35mm, Festbrenner.
Hilft denen, die neu sind, mit der
X100V. Genau. Fuji X100V, mit der fotografiere ich halt seit fast 2 Jahren jetzt. Ausschließlich. Und ich habe ja jetzt vom lieben Christian die Pronika zum Testen bekommen. Ich habe jetzt die Exa 1B mit dem Lichtschacht, danke an Steffen, quasi reaktiviert.
Schöne Grüße auch von mir.
Da sind quasi 50 oder was ist hier, 75 mm Objektive drauf. Gut, 75 mm im Mittelformat ist ja auch wieder 50, aber es ist eine andere Brennweite. Ich habe jetzt einen anderen Bildausschnitt und es war für mich echt schwer, plötzlich nicht mehr den 35 mm zu sehen, plötzlich einen anderen Bildausschnitt zu haben.
Und ehrlich? Hab
immer in diesen 35 mm gedacht und dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum geht das nicht? Warum funktioniert das so nicht?
Das ist ja krass.
Und das habe ich dann so rückwirkend auch überlegt im Studio. Ich hatte halt auch mein Lieblingsobjektiv, das 85-1.2 hatte ich damals. Und habe halt viel damit fotografiert und habe dann immer so rechts und links geguckt, was die anderen so machen. Und habe dann immer gedacht, Mensch, das ist auch ein 85er, das ist auch die Canon. Warum sehen die Fotos von dem anders aus als meine? Und da kam ich dann wieder drauf, so ein bisschen so dieses, du bedienst deine Kamera blind, du hast deine Lieblingsausschnitte, deine Lieblingsperspektiven, deine Lieblingsdinge. Und das ist so drin, dass du da gar nicht mehr großartig drüber nachdenkst. Und dass sich das dann quasi so einschleift und dass es dann einen gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt schwerfällt, da auszubrechen, wenn du halt keinen äußeren Anlass hast. Also wenn du jetzt nicht jemanden hast, der sagt, hier, ich gebe dir mal das Weitwinkel zum Testen oder guck mal hier, mach doch mal das Licht im Studio anders, so, dann bist du quasi in deinem eigenen Saft und da auszubrechen ist halt schwer. Und ich glaube, nochmal zur Jeans, wenn du jetzt irgendwie immer eine Jeans an hast und du kombinierst die mit allem, du hast dann keinen, der sagt, der zieh doch mal zum Jackett eine ordentliche Anzughose an. Ja, dann kämst du wahrscheinlich von selber auch nicht drauf, weil es funktioniert doch. Du kannst doch die Jeans mit allem kombinieren und warum soll ich dann jetzt eine andere Hose holen, nur weil irgendjemand das sagt. Also da fand ich das irgendwie ganz spannend, auch in der Rückschau bei mir selber. So dieses man hat irgendwas, was man mag, was man gerne macht und das benutzt man immer wieder, man weiß, dass es funktioniert und dann einen Punkt zu finden, von alleine irgendwie zu sagen, okay, ich probiere aber jetzt mal was anderes aus. So, weil das, was bisher funktioniert hat, funktioniert. Warum soll ich das eigentlich tun? Ah, ich mach's einfach. Um dann vielleicht auch wieder so einen anderen Blick auf das gleiche Motiv zu finden. Ja, also das ist es ja, weil das schleift sich da irgendwie alles ein. Und dann ja, gerade jetzt mit der anderen Brennweite, mit den 50 mm, habe ich auch ganz andere Motive fotografiert. Oder andersrum, ich habe die gleichen Motive ganz anders fotografiert, weil ich ja jetzt plötzlich eine andere Anmutung hatte. Ich hatte eine andere Schärfentiefe. Es war irgendwie, das Format war ein bisschen anders und schon hast du auf die gleichen Dinge um mich herum habe ich einen völlig anderen Blick gehabt und fand das irgendwie total spannend, weil die Dinge habe ich ja mit der 35er Fuji halt irgendwie jetzt immer vor Augen quasi und habe auch schon in diesem Bildausschnitt und in diesem Look gedacht.
Die eine 23er so. Crop Fuji ist, ne?
Genau, so.
So muss man auch mit reinbauen wieder,
ne? Genau, das war spannend und da habe ich mal geguckt und das nennt sich die funktionale Fixierung. Also gibt es sogar einen psychologischen Fachbegriff dafür von einem Herrn Dunker, der hat das mal in der Psychologie quasi aufgegriffen. Dass du dich wirklich so auf die Dinge fixierst, die du hast und dann bist du wirklich so in diesem Schlauch, in diesem Tunnel drin und dann da rauszukommen, um quasi die Dinge, die um dich herum sind, nochmal völlig neu zu sehen, ist halt schwer, weil du halt dann wirklich du weißt, was funktioniert, du hast es schon tausendmal gesehen und weißt, was auf dich zukommt und da quasi das Unbekannte neu zu entdecken.
Aber das war ja jetzt deine quasi, wie soll man sagen, Herangehensweise ist ja vielleicht falsch, deine du hast dich reinfallen lassen in dieses Thema und bist dann da stecken geblieben, ne? Also das ist ja nicht das, was automatisch passiert, sondern das ist ja das, was passiert, wenn du, ich will das mal überlegen, wahrscheinlich
viel zu tun. Ich glaube schon, dass das automatisch passiert. Also ich meine, jetzt mit der 35er, ich hatte halt nur die eine Brennweite, ich habe halt die
Kamera. Formulieren wir es anders, das ist das, was automatisch passiert, wenn du nicht achtsam den Gegenpol suchst. So.
Genau, ja.
So,
es muss dir bewusst sein, dass es sowas gibt, ja.
Es muss, wie meinst du? Es muss dir. Wenn du.
Wenn ich einen Gegenpol suche, dann weiß ich ja.
Wenn das, was du erlebst, einfach annimmst, weil du in deinem Fall, kann ich mir vorstellen, sonst einfach auch so viel um die Ohren hast, dass du froh bist, wenn du das, was du hast, bedienen kannst, wie du es gewohnt bist und dann deine fotografische Welt genießen kannst, dann ist es ja normal, dass du dich daran so festhackerst, aber es ist schon auch gesund bis gesünder, permanent rechts und links und über den Tellerrand zu gucken und so, damit eben das nicht passiert. Das ist nicht schlimm. Genau. Man muss jetzt nicht jeden Tag ins Bootcamp, damit man da ja nicht in diese katastrophale Situation geht. Das ist überhaupt nicht schlimm. So.
Es ist auch keine katastrophale Situation. Es ist eine Komfortzone. Du bewegst dich ja in deiner Komfortzone. So,
genau, das meine ich ja. Ne? Aber das muss nicht, das wird nicht unbedingt jedem passieren, das wollte ich damit sagen. Also, es ist dir jetzt passiert, so. Aber das wird nicht die Üblichkeit sein. Das denke ich schon. Ne, weil ja jeder auch mit dem anderen anders umgeht. Also je nachdem auch, wie du geprägt bist und was du beruflich und familiär erlebt hast und so. Ja. Wenn du so ein Typ bist, der, weiß ich nicht, bei mir oder beim ADAC gearbeitet hast, Kollege von mir warst oder was auch immer, und du hast die Arbeitssituation, dass du jeden Tag nicht weißt, was du nach dem ersten Kaffee erleben wirst und was du am Abend erlebt haben wirst. Und alle Optionen offen sind von, es war total langweilig, bis dann ist 14 Leute gestorben oder es ist die Sonne aufgegangen, es gab Regen, es ist ja völlig egal, worum es da geht, aber dann die Frage, wie klar dein Leben oder dein Job oder deine Prägungsphase vorhersehbar war. Und wenn du sowieso immer in neue Situationen geworfen worden bist, wirst du wahrscheinlich dich auch nicht wundern, wenn du eine andere Brennweite in den Fingern bekommst und dich sehr schnell darauf einstellen können. Weißt du, also ich habe den Gedanken natürlich auch.
Ob es dir dann weiterhin gefällt, ob du dann sagst, okay, das ist jetzt so cool, ich variiere das jetzt bewusst oder gefällt mir nicht so sehr, ich bleib wieder beim Alten.
Das passiert mir nie, weil
ich habe da meinen Stil, ich habe da so mein Wiedererkennungsding und das
ist gut, cool, wenn du das wahrnehmen kannst. Ich glaube aber, dass es eine Katastrophe ist, wenn du nach wenigen Stunden oder Tagen oder Momenten sagst, nee, will ich nicht. Weil du ja dann immer wieder dich von neuen Erfahrungen verwehrst. Also dieses zu schnelle, das gilt aber für jeden Lebensbereich, das ist aber keine Regel, sondern mein persönliches Empfinden, wenn du dich zu schnell verwehrst, also wenn du Sushi verwehrst, bevor du es probiert hast, klar, wenn du das irgendwie super ekelhaft findest, weil dir irgendwer in der Kindheit erklärt hat, dass Fisch irgendwie böse ist, dann ist das natürlich ein Problem. Ne? So, aber grundsätzlich, wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, du müsstest dich übergeben, stelle ich immer die Frage, gesellschaftlich wollen wir mit 5 Leuten zu einem Sushi-Laden gehen, komm doch einfach mal mit, sie haben ja auch zur Not was Gebratenes. So. Ich bin jemand, der viel ausprobieren möchte. Im Leben, in der Fotografie, in allen Themen, die es so gibt. Können wir auch explicit werden, aber dann, ich weiß nicht, ob die Chefs das mögen, wenn unser Podcast plötzlich hier mit ab 18 gebrandet wird. Aber ich finde immer, dass wenn ein Mensch zu früh vor etwas zurückschreckt, weil das andere gewohnt ist, geht ihm ganz viel verloren. So Urlaubsorte, Kameras, Objektive.
Nee, man muss es schon ausprobieren, man muss schon gucken.
Genau, und dann aber auch ein bisschen wirken lassen. Also man muss der Sache auch eine Chance geben, weil die Gewohnheit natürlich eine gewisse Zeit lang blockiert. Und diese Blockade musst du schon überwinden, sonst brauchst du gar nicht woanders zu gucken.
Ich finde immer, du brauchst einen Anlass, um eine Blockade als solche zu erkennen. Oder um so ein Hindernis zu erkennen und zu überwinden.
Wenn du
zu
bei einer Sache bleibst, hast du ja immer eine Blockade in dir drin. Da hast du schon recht, das war das automatische, was du, glaube ich, gerade meintest. Ne?
Also,
ich habe jetzt mit der Leica ja auch nur 50 mm, ich hatte mit der vorherigen Leica 40 mm. Davon bin ich nur weg, weil das analog ganz schwer ist. Mit der digitalen, ne, es gibt bei Leica, das muss man da kurz dazu erklären, einen 35er und einen 50er Sucherrahmen. Und ich war immer dazwischen. Hm. Und wenn ich genau komponieren wollte, musste ich hinten auf den Bildschirm gucken, um zu verstehen, wo bin ich eigentlich gerade. Ja, das habe ich in der ganzen Zeit nicht hinbekommen. So, und da eine analoge Kamera keinen Bildschirm hinten dran hat, habe ich mich jetzt entschieden, nehme ich jetzt 35 oder 50. Habe sehr lange hin und her überlegt, fürchte auch irgendwann einen 35er haben zu wollen, weil ich beide Brennweiten voll geil finde. Das war keine große Umgewöhnung, weil es sind nur 10 mm. Das wäre in keine Richtung eine große Umgewöhnung gewesen. Hm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das 60er an der 7D Mark II neulich drauf hatte, weil ich damit meine Negative scannen möchte, weil ich damit aber die ersten 2 Mitarbeiterfotos gemacht habe, dann dachte ich, da muss ich ja nochmal 4 Meter zurückgehen, was ist denn hier los oder 2 oder so. Und trotzdem dauerte es nicht lange, bis ich dann gemerkt habe, ja, eigentlich ist ganz geil. So, und das ist diesen Punkt zu überwinden von, das finde ich schon sehr wertvoll, weißt du?
Naja, klar. Aber wie gesagt, du musst es ja erstmal machen. Und wenn du halt wirklich in so einer Komfortzone bist, du hast deinen Stil, du hast vielleicht auch Bestätigung von außen, das kommt an, das ist irgendwie das, was cool ist und so. Und ja, und fühlst dich da eigentlich sehr, sehr wohl, auch vielleicht auch thematisch, was fotografiere ich oder okay, ich weiß, irgendein Motiv fotografiere ich immer auf die und die Art und Weise, das gefällt mir am besten. Wenn ich so an mich denke, mir geht das dann so ein bisschen verloren, so einen Anlass zu finden, dann doch mal drumherum zu laufen und von der anderen Seite zu gucken oder aus einer anderen Perspektive zu fotografieren, weil ich weiß ja genau, aus der geht's, aus der funktioniert's, aus der ist gut. So, und das ist so dieses eingetragene, so dieses eingeschliffene, die Komfortzone, die man hat, die dann zu verlassen. So, es ist halt, also fiel mir jetzt irgendwie gerade im Kontext mit diesen unterschiedlichen Brennweiten und unterschiedlichen Kameras halt irgendwie extrem auf. So, und da habe ich dann schon
überlegt. Es ist auch schwierig. Also ist definitiv, ne? Es ist schwierig, aber es ist gleichzeitig, also das, da wollte ich eigentlich hin, gleichzeitig total spannend. Und ein total facettenreiches Thema, weil es ja auch geil ist, dieses eine zu haben, was man behalten möchte. Klar, ne? Zu erkennen, wenn ich immer Blue Jeans trage, dass es das eine Restaurant gibt, in dem es vielleicht angemessen ist, mir meine Chino zu kaufen, wenn ich denn überhaupt Interesse habe an sowas. Oder die Hochzeit des besten Freundes, dem das wichtig ist und der dann in irgendeiner Location heiratet, die vielleicht nicht meine erste wäre, die aber eine gewisse Garderobe erfordert, ist es vielleicht schlau, eine Chino oder eine Anzughose zu kaufen. Inzwischen ist der Zugang ja relativ günstig. Du musst ja heute nicht zum Herrenausstatter gehen für hunderte von Euro, sondern du kriegst ja relativ günstig ganz schicke Anzughosen. Den Sprung zu machen, finde ich nötig. Aber wenn jemand immer die Blue Jeans trägt und drumherum gestaltet, finde ich es irgendwie auch interessant. Hm. Und das ist in der Fotografie ja ähnlich möglich. Also du, auf der einen Seite finde ich, sollte man bereit sein zu wechseln, immer mal wieder überlegen, einfach damit es nicht langweilig wird, also auch zum Eigenschutz. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwie trotzdem schön, sich irgendwas zu halten, was, was man schon kennt, so, weißt du?
Mhm. Naja, aber ja, ja.
Wo hakst du? Hau raus. Was habe ich gemacht?
Ich überlege gerade, wie ich jetzt den Bogen kriege. Also beibehalten, was man kennt, finde ich gut. Aber trotzdem, weiß ich, also ich muss da so an Muster denken, die man sich irgendwie so dieses Muskelgedächtnis oder wie man sich das schimpft, so diese beim Autofahren, ja, dass der Blinker halt immer dort und der Scheibenwischer ist immer dort und das Licht an und aus geht immer dort. Also dann, du greifst ja automatisch hin. So, ja. Wenn ich jetzt überlege, wo wir auf Mallorca waren, hatten wir ein anderes Auto, Mietwagen und so, Automatik, du machst die gleichen Bewegungen, die gleichen Muster wendest du an und das funktioniert mit dem anderen Auto schon nicht mehr. Ja, Bremsen und Kuppeln, gleichzeitig ist halt beim Automatik Kacke. So, und das Licht anmachen.
Aber auch das ist ja eine kurze Gewöhnungsphase und dann
ist ja, geil. Aber trotzdem sind das so eine Muster, die erstmal greifen, die du erstmal machst, und das ist ja beim Fotografieren nicht anders. So, und dann merkst du, irgendwas funktioniert nicht, was ist denn das für ein Kack? Oder das neue Kamerasmenü ist anders. So, und das bremst dann ja schon mal, dass irgendwie, dass du die alten Muster anwendest, und dann ist es die Frage, wie konsequent bist du, zu sagen, okay, es ist jetzt, ne, ich habe das alte Muster erkannt, ich ändere das jetzt und ich merke, dass das neue Muster oder die neue Bedienung cooler ist und dass es geiler ist, Automatik zu fahren, als schalten zu müssen und so. Also das ist ja auch so ein Punkt, den man überwinden muss. Und dann da quasi das zu merken und dann zu sagen, okay, ich entwickle mich weiter und das ist jetzt eine andere Sicht auf das Gleiche, finde ich cool. So, das ist wichtig. Also das sollte man halt auch irgendwie im Hinterkopf haben, wenn man so eine Muster vielleicht bei sich erkennt. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt überlegst, hast du jetzt bei deiner Fotografie bestimmte Dinge, wo du sagst, okay, da denke ich nicht drüber nach, das mache ich immer so? Wenn du jetzt an deine Fotos denkst, was weiß ich, das 350-Tage-Projekt jetzt, oder wo du fotografierst ja dann doch auch viel, auch wenn es jetzt analog ist.
Ja, in der 365-Tage ist ja jetzt Handy, ne? Also ich bin...
Ja, trotzdem machst du ja bestimmte Motive, bestimmte Perspektiven, bestimmte Dinge, so, wo du sagst, okay, das ist jetzt meine Art und Weise, wie ich ein bestimmtes Motiv umsetze oder wie ich ein Motiv umsetze. Und so diese eine Art zu machen, grenzt ja wahrscheinlich unendlich viele Motivarten aus, so, weißt du?
Genau, also ich gebe mir schon gerne mal einen Rahmen, gerade für sowas wie das 365-Tage-Projekt gebe ich mir, mag ich schon, ne, einen Rahmen. Hier zum Beispiel ist es beim 365-Tage-Projekt so, dass ich mangels Digitalkamera, also ich will jetzt nicht jeden Tag mit der 5D Mark II rumlaufen, ne? So, und mein Fokus ist jetzt auch ein anderer. Nutze ich das iPhone und die Leica Lux App und habe jetzt, weil ich es aber nur super günstig bekommen habe, mir noch diesen Grip gekauft, Leica Lux Grip, der aus dem iPhone mit der Leica Lux App irgendwie eine D-Lux 8 macht, gefühlt mit besserer Porträtfähigkeit. Ja, digital, ja, errichtet, Vorsicht. Da habe ich aber mir dann selber einen Rahmen gesteckt, indem ich sage, für das 365-Tage-Projekt wird einfach immer, immer, immer hochformatig fotografiert. Und immer in 5x4, weil es das Ehrlichste ist. Wir schneiden ja immer auf 2x2:3, oder ich habe das immer getan, weil ich irgendwie das Analoge irgendwie imitieren wollte. Und es ist aber so, dass viele Sensoren in den Smartphones, ist es auch noch so, 3:4, 4x5, irgendwie so sind die. Die sind selten 2:3. So. Und das habe ich mir schon so als Rahmen gesetzt, aber weil es ein fester Rahmen ist, kann ich nur noch so fotografieren und damit ist es völlig okay. Also für mich. Ne? Aber ansonsten ist es ja so, dass ich das, was du als gewohnt beschrieben hast, versuche im Leben zu vermeiden. Also ich versuche in der Fotografie den Blindflug zu vermeiden, weil der Blindflug auf der einen Seite natürlich, wenn ich einen Job mache, den ich nicht mehr mache, Jobs gemacht habe, mich zu guten Bildern geführt hat, weil du einfach das Ding blind bedienen kannst und so. In der Fotografie, die mich persönlich und privat aber weiterbringen soll. Weiterbringen nicht im Sinne von, ich werde hier besser und wow, gewinnen und so, sondern im Sinne von, ich habe eine schöne Zeit, ich gestalte etwas, ich erschaffe etwas und so. In dem Rahmen halte ich einen Blindflug für, oder sagen wir einen Automatismus für eher hinderlich. Also wenn Lars, du kennst es, der oder die eine Hörerin wird es auch kennen. Ich habe viel über diese Automatismen gesprochen und ich finde, wenn wir zur Arbeit fahren und wissen nicht, wie wir da angekommen sind, dann ist fast alles zu spät. Dann drohen wir zu sterben, bevor wir tot sind, weil wir einfach ganz viel nicht mitbekommen. Wenn wir Auto fahren und immer schalten, ohne es zu merken, das passiert irgendwann, wenn wir nicht bewusst damit umgehen. Wenn wir da aber gegenkämpfen und versuchen, bewusst zu schalten, versuchen, bewusst die Blende auszuwählen, versuchen, ganz bewusst zu gestalten. Es gibt nicht wenige Fotografen, Fotografinnen und Fotografen, nicht wenige, die irgendwie gestalten und mir, wenn sie die Kamera runtergenommen haben, nicht sagen können, was sie gerade gemacht haben, mir es dann aber auf dem Bild erklären. Das ist Automatismus. Die setzen aber Bild in die dritte Regel, ohne es gemerkt zu haben. Und wenn du davon wieder wegkommst und merkst, dass der Baum des Nachbarn erste braune Blätter bekommt, weil du nur vorbeigegangen bist. Wenn du die Kamera in die Hand nimmst, merkst, hier ist was anders, weil irgendein Stück vom Gurt abgefallen ist und die 20 Gramm leichter ist. Wenn du fotografierst und durch den Sensor guckst, durch den Sucher guckst und schaust drauf und denkst dir so, wow, und hier und Drittelregel, ha, passt auch nicht, aber ich möchte das Gewicht, komm, wir nehmen das links mit rein, jetzt ist gerade Foto. Dann ist, das ist der Grund, warum Leute analoge Fotografie feiern, nichts anderes. Also klar, ist es Korn und der Gedankengang zu der Tatsache, dass du auf irgendeinem Gelatinefilm sehr organisch das Abbild der Welt schaffst im Vergleich zum Sensor, spielt natürlich mit und wenn man Korn mag und so auch. Es gibt Looks, die sind nicht so digital so. Und trotzdem ist ein großer Teil davon dieses sehr viel aufmerksamere Fotografieren. Und ich glaube, wenn du da dir irgendwann anfängst, Mühe zu geben, das sind nicht wenige Fotografinnen und Fotografen, die das tun, dann fällst du nicht so tief in diese Automatik und dann hast du aber auch diese Probleme nicht so sehr. Weil dann guckst du durch und denkst, ah, okay, ich bin zu nah dran, mit dem 50er zum 35er, ich gehe einen Schritt zurück, ah, okay, Und dann hast du nur ein Bild gemacht in 3 Minuten, 5 Minuten, keine Frage. Aber
ist nicht so ein Anpassungsproblem. Ist nicht so ein Automatismus auch irgendwie so eine Art Sicherheitsnetz? Weil du kommst mit der Kamera klar, du hast jetzt wirklich einen Kopf frei für das Motiv, du hast einen Kopf frei für die Person vor dir, kannst mit dir reden, machst deine Fotos und
genau.
Das ist ja dann eine gewisse Sicherheit, die du hast.
Wenn du ihn aber einfach laufen lässt, breitet er sich aus über alles. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt ganz bewusst bin und ich kenne die Kamera gut, dann bediene ich die Kamera irgendwann blind. Wenn ich dann aber nicht reingrätsche und ganz bewusst übe, das muss man üben, weil der Automatismus ist ja was unser Geist aus Gründen erschaffen hat. Was wir können, dafür brauchen wir keinen Gehirnschmalz mehr und das läuft dann als Automatismus. So, das heißt aber auch, diese Zeit erleben wir nicht. Und bei der Fotografie ist ja so, Kamera wie automatisch bedienen ist super geil, wenn ich jetzt meinen Job machen möchte und habe da nicht die tiefe Emotion drin, sondern will einfach gute Bilder machen. Das gibt am Ende auch eine schöne Emotion, aber so. Und ich muss funktionieren und so. In diesem Modus ist es natürlich allumfassend voll geil. So Kamera hochgehalten, 5 geile Bilder voll getroffen, super Profi, buche ich immer wieder. Gar keine Frage. Wenn ich rausgehe, um mich zu entspannen, um Menschen kennenzulernen, um Fotografie zu machen, um in meine Welt zu gucken, um meine Welt vielleicht auch nach außen zu tragen. Und was wir nicht alles für Motive haben für Fotografie, die nicht gewerblich ist. Und ich lasse da den Automatismus zu und ich würde fast sagen, 70% von uns allen tun das. Dann hast du nicht nur die Kamera, die du automatisch bedienst, sondern auch die Bildgestaltung und alles andere.
Dein Guck Blick dir, ist dann auch automatisch.
Genau. Das glaube ich schon. Und wenn wir zusammen unterwegs sind und wir sprechen mal über diese Dinge, es gibt auch Menschen, die sind dann total angefasst und wollen über sowas nicht reden, lass mich in Ruhe und so, dann ist das okay. Aber wenn es jemanden interessiert, guckt man mal durch die Fotos und stellt fest, dass man, bevor man damit angefangen hat, teilweise 10 Fotos von einem Motiv macht, die aber alle irgendwie nicht so richtig passen. Also fragt euch, wenn ihr zusammen unterwegs seid, ne, es geht ja Fotowalks über Fotowalks, quatsch mal deinen Nachbar an und sag, du hast gerade ein Foto gemacht, wie hast du es gestaltet? Ganz oft wissen die Leute genau, wie man gestaltet, haben keine Ahnung, wie sie das Foto gerade gestaltet haben, drücken auf den Play-Button, gucken sich es mit dir an und es ist geil gestaltet. Und wenn das im Automatismus passiert, hast du geile Ergebnisse. Aber wo ist denn dein Erlebnis?
Da ist er wieder.
Da ist er wieder. Das bin ja übrigens nicht nur ich. Ich habe festgestellt gerade, dass alle Podcasts davon reden. Das habe nicht nur ich angefangen. Ja, ja. Das gab es an irgendeiner Stelle vor mir schon mal. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, dass du natürlich mit einer Gewohnheit gut umgehen kannst. Und ich finde auch etwas zum Festhalten gut. Deswegen brauchen wir auch Regeln, also nicht jetzt unbedingt auf die Fotografie bezogen, sondern so aufs Leben. Es ist gut, wenn wir etwas haben, woran wir uns festhalten. Und die Stilfrage zum Beispiel, wir Männer, viele von uns Männern haben so voll das Stilproblem. Oder haben gar kein Stilproblem, wenn wir einfach irgendwas aus dem Schrank ziehen, was irgendwann unsere Frau mal gekauft hat. Das ist das Allerschlimmste so, ne? Und wenn wir das haben, aber sehen andere Leute, die sehr bewusst sich kleiden und ärgern uns darüber, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen, kauf dir 3501. Und frag einmal Chatty oder jemanden, der sich auskennt, welche Farben kann ich kombinieren, welche gehen gar nicht. Dann hältst du dich an diese Farben und schon bist du stilvoll gekleidet. Weiße Schuhe dazu, die gehen zu allem. Oder braune Lederschuhe, brauner Ledergürtel. Ein bisschen abklären, welche Farben passen und schon ist es gut, weil du diesen einen Punkt hast, von dem alles losgeht.
Das ist immer wieder bei deswegen, der Hose.
Ja, deswegen kann das natürlich geil sein, immer die gleiche Kamera zu halten. Wenn die dich dazu führt, dass du immer gleich fotografierst, wird es schwierig.
Hast du was Vertrautes, an dem du festhältst?
Ganz viel.
Deine fotografische 501?
Boah. Ja, ganz viel. Also erstmal die grundsätzlichen 50 mm. Das ist das, was ich irgendwie immer schon, ich war noch nie so richtig ohne jetzt ein halbes Jahr, aber da hat es mir auch gefehlt, obwohl es nur 10 mm waren, die ich davon weg war, aber 50 mm ist auf jeden Fall der Standard, weil ich auch so angefangen habe und so. Art 2, die 35, aber das ist ja auch so witzig, weil die so nah beieinander sind. Ne? Und trotzdem, also die beiden Brennweiten, ich könnte mit beiden Brennweiten alleine leben. Und wenn ich richtig viel Auswahl brauche, dann brauche ich 35 und 50 und obwohl es nur 15 mm Unterschied sind, ist es für mich ein Riesenunterschied, aber in diesem Spektrum bewegt sich schon meine Komfortzone. Schwierig. Ich kann weder analog noch digital sagen, weil ich beides parallel, also in der leidenschaftlichen Zeit ab 2001, ich habe schon früher fotografiert, da ging nur analog, aber ich habe es immer schon parallel getan. Jetzt setze ich den Fokus mal andersrum, sonst habe ich immer hauptsächlich digital fotografiert und ab und zu mal analog. Jetzt drehe ich das um, aber nee, also vor allen Dingen die 50 mm und Kameras. Ich habe gerade keine, aber die TLR-Kameras. Die schon, weil die habe ich in der Kindheit schon gehabt. Ich habe dann ja eine Rolei Cord von einem unserer Pressefotografen hier in Rating geschenkt bekommen in ganz jungen Jahren. Ich glaube, das ist für mich immer schon eine ganz, so die intensivste Form der Fotografie, die ich aber immer bei mir getragen habe, ohne sie immer besessen zu haben. Ne? So, also wenn jetzt nichts mehr geht und ich darf mir eine Kamera kaufen, dann wird es wahrscheinlich nicht mal mehr eine M sein, sondern wenn ich nur noch eine Wahl habe, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie eine Mamiya oder eine Rolei Flex oder also irgendwas mit einer 2,8er Blende 6x6.
Okay.
Das schon. Aber sonst wüsste ich jetzt fotografisch nicht im Leben. Kann ich jetzt 5000 Sachen nennen, aber fotografisch.
Nee.
Ja. Nee, erzähl mal bei dir.
Also bei mir wäre es, wenn das ist jetzt, also brennweitentechnisch glaube ich auch die 35, die fand ich an der Spiegelreflex schon ziemlich geil, irgendwie als ich die dann entdeckt hatte. Offene Blende mag ich, das sind so Dinge, wo ich sage, das ist so meine 501, irgendwie Offenblende 35 und Korn. So, also ich habe immer schon auch digital nachträglich so ein digitales Korn quasi hinzugefügt. Die Fuji macht das ja mit den JPEG-Rezepten ziemlich geil. Und bin jetzt auch gespannt auf die entwickelten Analogfotos. Ich habe ja jetzt einen 35mm Film und einen Mittelformatfilm losgeschickt zu Optik Oldschool. Die haben jetzt geschrieben, es dauert ungefähr 10 Tage, bis die Ergebnisse da sind. Das ist auch eine ganz spannende Erfahrung.
So lange 10 Tage ist viel, ne? Die haben gerade wahrscheinlich einfach super
so
viel
lange
zu tun
warten zu müssen. Ne? Von daher, ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Aber ich glaube, so 35mm Offenblende und Korn, das wär so meins. Ansonsten, so wenn ich jetzt so motivtechnisch gucke, also da war irgendwie mal alles dabei. Das ist ja so eine Mode, die dann quasi so durchgeht. Porträt mit angeschnittenem Kopf, Porträt ganz drauf, viel Umfeld, wenig Umfeld, weiß ich nicht. Also da bin ich, glaube ich, irgendwie auch am Schwanken und am Suchen. Aber ich glaube, das wären so die Konstanten, die sich so ein bisschen durchziehen.
Ja, spannend. Ja. Denkt aber drüber nach, das ist, glaube ich, ganz gut, sich das mal so reflektieren, irgendwie, was die Konsonanten sind.
Naja, ja, also auch mal zu überlegen, warum mache ich denn bestimmte Dinge immer so, wie ich sie mache? Mache ich die immer schon so? Ist es nicht vielleicht irgendwie spannender, doch mal irgendwie einen anderen Blickwinkel zu finden? Oder einfach mal zu sagen, okay, bauen ein Urlaubsbild schon wieder aus der Perspektive, ich suche mir jetzt mal ganz bewusst was anderes, um da auszubrechen. Hm. Ich glaube, wenn ich so rückschauend angucke, dann habe ich viele Motive, die sich ähneln, die ich auch auf eine ähnliche Art und Weise fotografiert habe. So, und wo ich dann sage, okay, du hast dann so ein Standardmuster für Motiv A, das fotografierst du so, Motiv B, das fotografierst du in der Regel immer so. So, um mal zu gucken, warum eigentlich? Und wie wäre es denn, wenn ich Motiv B vielleicht auch mal so fotografiere und nicht so wie immer? Also das sind ja auch so eine Dinge, wo man sich quasi intensiver vielleicht mit den eigenen Fotos nochmal auseinandersetzen sollte und mit der Art und Weise, warum
da helfen meiner Meinung nach auch Ausstellungen total. Also, oder die Fotografie
zu gucken, wie es andere machen. Ja.
Genau, also natürlich haben wir in der Fotocommunity und auch im freien Netz überall haben wir natürlich genug Inspiration theoretisch. Deswegen könnte man sofort sagen, es muss ja denke ich, direkt eine Ausstellung sein. Aber da ist es so ein bisschen auf einer Bühne. Deswegen finde ich das für mich sehr inspirierend. Mhm. Also wenn ich jetzt in meinem Fall ins NRW-Forum oder irgendwas gehe oder weiß nicht, was bei euch in der Nähe ist, dann habe ich die Sachen natürlich häufig auch von Prominenten, aber scheiß was drauf, da bin ich gar nicht so ultra ehrfürchtig. Ich habe großen Respekt vor Erfolg, aber es geht mir nicht darum, Promis anzuschauen, sondern darum, dass wenn das so an der Wand hängt und das Passepartout ist ja dann häufig 15 Meter breit, weil einfach dann das nächste Bild erst kommt. Na, 15 ist ein bisschen viel, aber 3. Das ist schon ein sehr guter Fokus und sich dem mal anzunähern ist halt spannend. Ne? So, und manchmal, also ich bin zum Beispiel gerade, das habe ich gerade vergessen, das hätte ganz gut da reingepasst, unfreiwillig gebremst, weil ich, was heißt unfreiwillig? Nee, ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich vor einigen Jahren schon in ein Objektiv von Leica verliebt, welches aufgrund seines Alters einen ganz netten Style hat. Das ist ein 50mm 1.4, die Leica-Leute sagen Sumilux dazu. Mhm. Und wir kennen ja auf all unseren Objektiven heute dieses ASPH, also asphärisch.
Genau.
Das ist eine Art der Verarbeitung, der Vergütung, die gewisse Objektivfehler minimiert. Mhm. So. Dieses Objektiv, was ich jetzt gefunden und gekauft habe von 1982, gleiches Baujahr wie die Kamera, hat es nicht. Und spannend. Es wird präasphärisch, so, damit man es unterscheiden kann, genannt. Und das ist die Version 2 von dem 50er Sumilux und so. Wollte ich unbedingt haben. Kurz vor dem Bestellbutton habe ich aber festgestellt, ich kann ja nur einen Meter ran bei 50mm. Mhm. Und sonst ist eingeschränkt, also auch wenn ich es neu, also wenn ich das ganz neu gekauft hätte, könnte ich 70 Zentimeter ran. Auch das ist ja eine relativ große Naheinstellgrenze. Ich meine, die haben natürlich keine 10 Zentimeter alle, ne? Aber so, aber ein Meter, so dieses relativ intime Kopfporträt wird schwierig. Und ich da bin ich zum Beispiel gespannt, wie ich mich drauf einlassen kann. Und ich habe lange gehadert, mache ich das jetzt? Oder gucke ich vielleicht zum gleichen Preis nach einem neueren Summicron oder nach irgendwas, wo ich ein bisschen näher rankomme? Weil du kannst durch den Messsucher ja auch nicht mal eben irgendwie eine Linse draufschrauben oder so, weil du siehst im Messsucher trotzdem nicht, wo du gerade bist. Und insofern bin ich da gespannt, wie ich mich da dran gewöhnen kann. Oder ob dann irgendwann doch mal irgendwie ein Helferlein her muss, dass für so ein Porträt doch ein anderes Objektiv gekauft werden muss. Keine Ahnung. Aber das sind so kleine Einschränkungen, die natürlich trotzdem einen so vom Weg wegbringen. Aber auch da versuche ich das Beste draus zu machen. So.
Also eher so eine technische Einschränkung im Sinne von, das kann das nicht.
Ja, die ist ja auch emotional.
Ja, na klar.
Also weißt du, ich meine, das ist ja, ich kann ja.
Aber das ist ja was dir bewusst ist. So, das ist ja nichts, wo du sagst, ich muss das für mich erst rausfinden, so. Ich muss erst rausfinden, warum das ist ja schon bewusst. Also das ist ja.
Ach, so war das gemeint. Du meinst, ich habe eine Blockade, die, ach so. Ja, unterbrich mich doch vorher, bevor ich eine Stunde Sendung draus mache.
Alles
du
gut,
denn? Also was ist denn deine Blockade, von der du nicht weißt, woher sie kommt?
Ich muss ja erstmal als Blockade entdecken. Also das ist es ja. So
dieses, ach so.
Dieses, drum sage ich also, einfach mal gucken, warum mache ich denn was? Und dann kann man ja von da ausgehen, dann gucken, warum mache ich das andere denn nicht? Oder was mache ich denn nicht? Und aber vielleicht wäre das ja auch spannend. Also so diese rückwirkende Auseinandersetzung mit dem, was ich eigentlich tue, ist, glaube ich, das Spannende. Und ich glaube, da findet man auch raus, dass man halt bestimmte Muster anwendet, dass man bestimmte Dinge halt immer tut. Und kommt dann, glaube ich, eher drauf zu sagen, okay, heute mache ich es mal anders. So, und dann vielleicht auch neue Dinge zu entdecken, die vielleicht ganz spannend sind. So in dem Kontext meinte ich das jetzt. Also nicht so, Leute anquatschen kann ich auch nicht und gibt so bestimmte Dinge, die ich halt auch nicht kann, aber das weiß ich. So, also findet man andere Wege, irgendwie jemanden zu finden oder das irgendwie zu kommunizieren.
Aber ich will da schon dran arbeiten, weil ich finde jetzt einfach, also ich ergebe mich ja, also ich bin keine 26 mehr. So, du kennst ja das Buch 25 letzte Sommer, ne? Also irgendwie bin noch keine 70, aber trotzdem sieht man so langsam, dass ich länger gelebt habe, als ich noch leben werde. Und nur weil in meinem Gehirn eine Vergleichsangst abgeht, und zwar nicht die, dass irgendwer besser ist, sondern auf so einer ethischen Ebene. Ich weiß, dass da draußen ganz viele Herrschaften rumlaufen und Leute, nicht böse sein. Ich meine wahrscheinlich nicht dich, wenn du gerade zuhörst, aber es gibt Fotografinnen und Fotografen, vor allen Dingen aber leider Fotografen, das wissen wir, die irgendwelche jungen Mädels anlabern, einfach nur mit ihnen reden zu können. Das ist einfach leider die Möglichkeit, die so eine Kamera bietet. Und da kann ich noch so einen inspirierenden Menschen kennenlernen. Wenn das eine Frau ist und sie ist am besten noch ein bisschen jünger, da kann die noch so inspirierend sein. Ich quatsche die nicht an, weil ich dann denke, ja gut, und dann ist sie gerade schon mal und dann denkt sie, ich will sie anmachen und das, also no way.
Ja.
Und das ist ein Ding, das, ich will das schon üben, weil eigentlich bin ich ja der andere. Also ich will, das klingt sehr glorifiziert, um Gottes Willen. Ich bin der, der das nicht will.
Bist nicht sondern der eine, ja.
Ein Interesse hat, genau, ne, so.
Genau. Ja, ist schon spannend. Man kann da halt sehr tief reingehen. Also sowohl in die einfache Gestaltung oder Art und Weise, wie benutze ich die Kamera, als auch dann in die tiefen psychologische Analyse der eigenen Vorlieben oder Abneigungen. Spannend, was so eine 501 alles auslösen kann.
Mensch. Das war mir jetzt auch nicht bewusst.
Mir auch nicht. Aber ja.
Fein.
Danke, cool. Lieber. Dann freue ich mich auf die 502.
Ja, ich auch. Ich hätte, erzähl ich dir dann. Sure.
Okay, ihr Lieben.
Habt eine schöne Woche noch und wir hören uns, wenn ihr wollt, Sonntag.
Genau, hört am Sonntag mit rein. Da bin ich hoffentlich wieder fit nach dem Schulanfang und wir hören uns dann hoffentlich in alter Frische. Bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.